Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
So, das ist Bern einfach. Spezial mit dem Armeechef Thomas Süssli. Thomas, danke vielmals, dass wir hier sein in deinem wunderbaren Büro im Bundeshaus Ost.
Sehr gerne, freut mich.
Der Thomas Süssli war seit dem Jahr 2020 Chef der Armee gewesen. Er wird auf Ende Jahr aufhören als Chef der Armee. Und wir würden gerne natürlich reden über die Armee logischerweise, aber auch über Geopolitik und so weiter. Aber zuerst einmal zu der Schweizer Armee. Was ist der Zustand von der Schweizer Armee? Können wir das leisten, was wir müssen?
Es hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, ja, die Armee leistet das, was sie muss. Nämlich seit 2004 haben wir die Armee ausgerichtet auf die wahrscheinlichsten Einsätze, Unterstützung von zivilen Behörden. Das haben wir alles können. Wir haben in dieser Zeit zigmal haben wir das bewiesen bei Assistenzdiensteinsätzen am WEF, vom Bürgerstock, Ukraine Recovery Conference, zig Konferenzen, die wir geschützt haben. Wenn irgendwo in der Schweiz ein Unwetter ist, ein Erdrutsch, dann ist die Armee innerhalb Stunden da mit schwerem Material, wie im Blatter zum Beispiel, und räumt auf. 2004 haben wir gesagt, Verteidigung, die tun wir nur noch als Kompetenz erhalten. Mhm. Und auch das ist der Armee gelungen. Das haben wir das in der Übung Trias bewiesen. Wir haben ein ganzes mechanisiertes Bataillon mit Material und Personal auf Österreich genommen und haben dort können mit zwei anderen Armeen trainieren. Das ist alles richtig und gut. Nur seit dem 24. Februar 2022 ist es eine andere Welt. Die Bedrohungslage hat sich verändert. Und jetzt darf eben Verteidigung darf nicht nur noch eine Kompetenz erhalten sein, sondern wir müssen wieder können verteidigen. Und das können wir heute zu wenig.
Wie lange geht das, bis wir das wieder können? Also, ich meine, das ist jetzt eingeleitet. Hast du das Gefühl, das Parlament hat das auch erkannt, das VBS hat das auch erkannt? Und wie lange geht das, bis wir wirklich wieder Landesverteidigung können machen, wie wir das haben können im Kalten Krieg?
Die grösste Herausforderung ist natürlich das Material. Mhm. Das Material, das wir haben, ist teilweise wirklich alt. Wir haben zum Beispiel Panzerhaubitzen aus den 60er Jahren. Die schiessen 20 Kilometer weit. Eine moderne Haubitze schiesst 50 bis 70. Und das ist natürlich ein bisschen unfair für die Truppen. Das ist nicht so gut. Und dann haben wir vor allem in vielen Bereichen zu wenig Material. Mhm. Und wenn man einfach zusammenrechnen würde, was es braucht, um die heutige Armee auszurüsten, genau die wir heute haben, und nicht einmal mehr, dann würde es schon 40 Milliarden kosten, plus geschätzt noch etwa 10 Milliarden für Munition. Okay. Und wenn man jetzt den Plan vom Parlament nimmt, mit einem Aufwuchs 1% 32, wenn man das einfach ausrechnet, dann würde es bis etwa in Mitte 30er oder Ende 30er Jahre gehen, bis wir das Geld hätten. Der Beschaffungsprozess bei uns dauert etwa 7 bis 12 Jahre, bis es bei den Truppen ist. Das heisst, eigentlich würde man von einer Armee 2050 reden, bis sie dann wieder komplett ausgerüstet ist.
Also Netto-Null-Armee dann. Nein, aber ich meine, das ist ja beides unrealistisch, oder? Es ist unrealistisch, dass man es wirklich so, die 40 Milliarden ist ja wahnsinnig, aber gleichzeitig bis 2050 das lange nicht. Also die schwedische Armee, wenn es mir recht ist, die rechnet damit, dass in 5 Jahren Krieg ist mit Russland. Also die Zeit haben wir doch schlicht nicht.
Nein, die Zeit haben wir nicht. Da mehr darum, im August 2023 haben wir das sogenannte Schwarze Buch veröffentlicht. Mhm. Und dort hat es eine Strategie für den Aufwuchs. Was wir vorschlagen, ist, dass man nicht versucht, eine Armee 2050 zu machen, sondern dass man schrittweise vorgeht. In kleinen Schritt. Wir haben dort einen ersten Schritt vorgeschlagen, der kostet etwa 10 Milliarden. Wenn man das alles würde beschaffen, dann hätten wir mal eine minimale Verteidigungsfähigkeit im Kern wieder. Mhm. Wo auch gegen aussen glaubwürdig dann kann sagen, ja, wir sind bereit, unsere Souveränität zu verteidigen.
Hast du das Gefühl, im Parlament ist das Umdenken schon weit fortgeschritten? Also die wissen, dass wir jetzt seit 3 Jahren einen Krieg haben in Europa. Oder hast du das Gefühl, es ist eigentlich noch nichts Umdenken feststellen?
Durchaus positiv war letztes Jahr, dass die Armee 3-mal mehr Geld bekommen hat. Mhm. Und einerseits hat man den Zahlungsrahmen erhöht um 4 Milliarden und mit dem ist man von 35 wieder auf 32 zurück. Mhm. Dann haben wir mehr Verpflichtungskredite bekommen für bodengestützte Luftverteidigung. Das sind 600 Millionen, die wir bekommen haben. Plus dann am Schluss auch im Budget nochmal 530 Millionen mehr finanzwirksam. Also da kann man sagen, das ist ein gutes Zeichen und das deutet ja darauf hin, dass man es erkannt hat.
Mhm. Wenn du jetzt so schaust, Bilanz von deiner Tätigkeit, du bist jetzt 6 Jahre in dieser Position gewesen. Auf was bist du sehr stolz? Was ist dir gelungen? Und wo findest du, da hätte man vielleicht noch mehr machen müssen?
Das wird am Ende wird das Zeit zeigen, ob das, was wir jetzt in diesen 6 Jahren eingeleitet haben, und das bin ja nicht nur ich, das ist auch die Organisation, da hat es viele Leute, die mitgeschafft haben. Es hat ein paar Themen, die ich mir von Anfang an als Ziel gesetzt habe, auf Fahnen geschrieben habe. Ich glaube, die Armee ist heute digitaler. Mhm. Wir haben das Innovationssystem aufgebaut, inklusive einer externen kleinen Firma, die wir gegründet haben, Swiss Innovation Force, die Innovation macht. Ich habe am Anfang mal auch am 4. September, die Medienkonferenz, von ich ernannt wurde, habe ich von einem Kulturwandel geredet und damit gemeint ist, dass man die Armee sichtbarer macht, dass man aber auch über unsere Stärken und Schwächen redet. Ich glaube, man weiss heute besser, wo die Armee steht. Und dann ist Covid zuerst gekommen. Und ich glaube, das hat die Armee gut gemacht. Das war nicht mein Verdienst gewesen, sondern die Truppe, die im Einsatz gestanden ist. Und kaum ist Covid fertig gewesen, ist der Ukraine-Krieg gekommen. Und auf das haben wir auch gut reagiert. Weil die Armee ist heute wieder ausgerichtet auf Verteidigung. Ich war gerade gestern bei der Offizierschule gewesen, von der Genie-Rettung. Und das ist ja technische Truppengattung. Früher, wenn ich gekommen wäre, hat man mir gezeigt, wie man Brücken baut. Und gestern haben sie mir eine taktische Übung gezeigt, nämlich wie sie das erste Mal überhaupt das Gelände sichern, bevor man Brücken baut. Und das zeigt, dass das Umdenken hat stattgefunden.
Hast du das Gefühl, dass für die Soldaten und die Offiziere wieder, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber interessanter ist, in die Armee zu gehen, weil sie eigentlich den Sinn wieder viel mehr merken. Weil du gehst ja nicht in die Armee, damit du nachher kannst eben Lawinenverbauungen inspizieren oder im WEF kannst rumstehen, wenn da alle Manager kommen, sondern du gehst in die Armee, um das Land zu verteidigen. Merkst du das?
Absolut. Da bin ich überzeugt von. Vielleicht nicht bei allen. Also man sagt, es gibt eben noch die kommen einfach in die Armee, weil sie müssen, oder? Aber selbst bei denen. Das hat man gut gemerkt am Anfang vom Ukraine-Krieg, weil ich mit der Truppe geredet habe, hat es viele, also Soldatinnen, Soldaten, die gesagt haben, wissen Sie, jetzt wissen wir das, was wir da lernen bei der Infanterie, jetzt wissen wir für was, dass wir das lernen. Und das gibt Purpose, das gibt Sinn. Und das spürt man ja.
Ich meine, wenn du die Geschichte anschaust, oder? Ist ja interessant, es ist wirklich ein kommunikativer Prozess. In den 30er Jahren haben die Leute das Gefühl gehabt, wir sind alle Pazifisten, also in der Schweiz. Man hat nicht mehr daran geglaubt, dass es einen Krieg gibt. Was wir heute uns nicht mehr vorstellen können, dass in dieser Zeit das gedacht worden ist. Und dann hat man doch eigentlich, ich würde sagen, in 5 Jahren hat man das Narrativ können ändern. Und die Leute haben nachher an den Krieg geglaubt, wo ja, also meine, der Kalte Krieg ist ja dann gekommen. Man hat eigentlich bis in die 80er Jahre in der Schweiz ein Narrativ gehabt, das eigentlich unbestritten war. Es gibt Krieg und wir müssen eine Armee haben. Was hast du das Gefühl, wie lange geht es noch, bis wir wieder so eine Haltung haben zu der Armee, wie das im Kalten Krieg war?
Es hängt natürlich jetzt davon ab, auch, was im Osten von Europa mit Russland passiert. Ich denke gerade jetzt das, was die letzten Tage und Wochen war, Überflüge von russischen Flugzeugen über Estland, die russischen Drohnen auf Polen sind. Ich glaube, das ist nochmal das Zeichen, dass es näher kommt. Und ich glaube, das braucht es auch. Bei diesen vielen Austausch und Auftritt, die ich habe, das sind wie 3 Gründe, die ich feststelle, warum das, eben das Umdenken, der Wandel in der Schweiz nicht gibt. Zuerst ist, wir haben keine kollektive Erinnerung daran, dass es mal schlecht gegangen ist. Viele andere Länder, auch im Osten von Europa, die sind mal besetzt gewesen von Russland, die haben den Krieg erlebt noch. Da gibt es immer noch eine Generation, die lebt, die an den Krieg zurückdenkt. Das haben wir nie gehabt. Also es ist wie für uns gar nicht vorstellbar, dass es uns einmal trifft. Der zweite Grund ist, auch der Ukraine-Krieg ist für viele Menschen immer noch weit weg. Gewisse Zeitungen schreiben dann vom Konflikt an der Peripherie Europas. Und dann denke ich immer, nehmen doch mal eine Karte und schauen mal, wie nacht das es überhaupt ist. Aber für uns ist es noch zu weit weg. Und das dritte, viele Menschen sagen dann auch, ja, wir müssen halt neutral sein, dann macht uns keinen etwas. Und ich finde, die Armee ist selbstverständlich, wir sind immer neutral, und die Armee unterstützt das, ist keine Frage. Aber die Neutralität muss bewaffnet sein. Weil gerade in einer Welt, wo es keine Regeln mehr gibt wie jetzt, hilft uns niemand, wenn wir angegriffen werden.
Absolut. Und das ist ja, ich meine, Zweite Weltkrieg offensichtlich gewesen. Alle Neutralen, die nicht eine starke Armee gehabt. In Dänemark ist ein gutes Beispiel, oder? Wo praktisch keine Armee gehabt hat, glaube ich, irgendwie 2 Divisionen gehabt. Die sind einfach überrannt worden. Und die Schweiz ist nicht überrannt worden. Und das hat auch mit der Armee zu tun gehabt. Du bist jetzt gerade in Warschau gewesen, der Sicherheitskonferenz, wo ich auch mal gewesen bin mit dir, wo immer sehr interessant ist. Was ist dort die Stimmungslage? Und da würde ich jetzt ein bisschen zu der Geopolitik überleiten, oder? Wie sehen die Bedrohung? Was sagen die?
sag mal, was spannend war, so von der Grundhaltung bis jetzt, war immer so gewesen, was man sollte machen. Mhm. Und jetzt hat man das Gefühl, jetzt wird wirklich gemacht. Mhm. Es ist angekommen. Mhm. Der Titel von der Konferenz ist auch noch spannend, ist gewesen, Divided We Fall. Mhm. Also, man kennt ja den Spruch United We Stand, aber es war Divided We Fall. Mhm. Und damit ist ganz klar, und das zeigt auch, woher die Bedrohung gemeint ist, Russland möchte Grossmacht werden. Und zum Grossmacht werden, muss Russland Europa spalten, teilen. Mhm. Und die Europa hat gesagt, nein, wenn wir zusammenheben, dann kann das nicht passieren. Mhm. Und man redet in Warschau nicht mehr darüber, ob Russland eine Bedrohung ist, wie es bei uns teilweise noch ist, oder wo man darüber kann philosophieren kann, ist es eine Bedrohung. Nein, dort geht es nicht darum, ob es ein ist, sondern es ist nur noch, was machen wir dagegen jetzt. Mhm. Und das spürt man unheimlich stark. Mhm. Es sind Verteidigungsminister dort gewesen, selbstverständlich von Polen. Donald Tusk hat auch noch geredet, Ministerpräsident. Verteidigungsminister von Polen, von Deutschland, von Frankreich. Und das haben wir immer wieder hervorgehoben. Das Weimarer Dreieck, also man zeigt gegossen, wir drei haben zusammen. Mhm. Es sind auch die Baltischen sind dort gewesen, die haben auch sehr starke Statements. Und eigentlich ist der Tenor unter dem Strich gewesen, so, und jetzt heben wir zusammen und wir verteidigen uns.
Wenn du sagst, oder eben, es gibt Angst, dass man gespalten wird von den Russen. Wie würden die Spaltungen verlaufen? Also, ich nehme jetzt mal an, eben, Spanien ist nicht einmal bereit, seinen NATO-Beitrag zu erhöhen. Gut, das ist ein birrenweicher linker Premierminister, der wird bald abgewählt, dann wird das auch anders. Aber es ist, glaube ich, schon so die Regeln, oder? Von Ost nach West ist klar, die osteuropäischen Länder, die näher sind bei Russland, die sind alarmiert. Auch die skandinavischen Länder sind total alarmiert. Und wenn du mehr nach Westen gehst, eben Spanien, Portugal, Italien, weiss ich nicht, die sind weniger besorgt. Aber ist das schon eine Spaltung oder welche Spaltung meint man denn?
Russland hat ja im Jahr 2021 einerseits in vielen Gesprächen auch, und auch der Außenminister Lavrov hat das mehrfach ausgedrückt, und da gibt es ein Dokument aus dem Dezember 2021, das ist ein Vertragsentwurf, den Russland im Westen vorgelegt hat, den NATO-Ländern, wo Bedingungen drinnen stehen, die müssen erfüllt sein, dass Russland die Ukraine nicht angreift. Mhm. Und das Dokument gibt es eigentlich sehr gut wieder. Man will, dass die Ukraine neutral bleibt. Das ist aus russischer Sicht noch verständlich. Mhm. Aber dort drin ist auch eine Bedingung, die NATO muss sich zurückziehen auf den Stand von Mai 1997. Mhm. Und damit ist halt der Osten von Europa, das Einflussgebiet von Russland, steht wieder unter
dem. Aber Polen wäre da nicht dabei, oder? Dann würde Baltikum müsste aus der NATO raus, oder?
Polen auch.
Selbst
Gürtel,
Polen.
Der ganze Gürtel würde dann dort wieder aus der NATO
raus. Also Ungarn, Tschechien, auch noch?
Ich weiss nicht mehr, Beitrittsjahr vor allem, die Baltischen sind sicher 2004 klar, gewesen, ja. Genau. Ja. Aber ja, das ist echt der ganze
Gürtel. Also sie wollen eigentlich den Warschauer Pakt wieder, mehr oder weniger. DDR gänzt noch, das dürfen wir noch behalten.
Präsident Putin sagt ja immer, dass die grösste Katastrophe im 20. Jahrhundert ist der Zerfall von der Sowjetunion gewesen. Es gab nämlich noch andere Vorstellungen. Mhm. Er sagt aber auch, dass es nicht darum geht, die Sowjetunion wiederherzustellen, aber es geht darum, eben wieder Macht ausüben, Macht projizieren und die Länder eben dazu bringen, dass sie wieder zu Russland zugewandt sind und mit Russland dann auch wieder handeln. Also es hat auch wirtschaftliche Folgen. Mhm. Man sieht es auch schon ein bisschen an Ungarn und der Slowakei. Das sind die zwei einzigen europäischen NATO-Staaten, die noch russisches Öl importieren dürfen. Mhm. Und das macht natürlich, das merkt man auch, die Regierungen natürlich auch Russland zugewandter.
Ich frage mich eben, ob das Narrativ, weißt, dass man sagt in Europa, ja, wir müssen jetzt unbedingt geeint sein und so weiter, ob das eigentlich das Problem trifft. Weil wenn ich Europa anschaue, ist es nicht doch eigentlich zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass wir kein Geld haben in Europa zum Aufrüsten, oder? Ich meine, nehmen wir jetzt Deutschland, die müssen sich hoch verschulden, dass sie können wieder aufrüsten. Mhm. Und das ist eigentlich, ja, das ist auch nicht nachhaltig. Mhm. Die Franzosen müssen wir gar nicht anfangen, die haben gar kein Geld mehr. Die Engländer sind auch ziemlich in Schwierigkeiten. Also, dass wir eigentlich in Europa sind Politiker nicht bereit, den Schalter umzustellen und zu sagen, der Sozialstaat muss jetzt einfach reduziert werden zugunsten von der Armee. Nämlich letztlich wird es das sein. Wir haben den Sozialstaat auch in der Schweiz ausgebaut auf Kosten von der Armee. Oder? Die ganze Friedensdividende, muss man auch mal ehrlich sein, hat man nicht intelligent ausgegeben in zum Beispiel bessere Universitäten, damit wir Silicon Valley könnten überwinden. Nein, wir haben es einfach konsumiert im Sozialstaat. Und jetzt habe ich das Gefühl, das ist das erste Problem in Europa. Das eigentlich reden zwar alle davon, aber niemand will da wieder kürzen. Und das zweite ist doch Amerika. Das ist doch das Problem, dass wir in Europa ganz genau wissen, ohne Amerika geht es gar nicht. Und Amerika ist ein unsicherer Kantonist.
Ja, Ja, also das ist ja das, was ich gesagt habe. Man sieht jetzt erstmal so handeln, also dass sie handeln auch. Bis jetzt, also die EU hat ja gesagt, sie wollen bis 2030 800 Milliarden ausgeben für Verteidigung. Mhm. Dann ist der Den Haag, der NATO-Ministertreffen gewesen. Mhm. Und dort hat man dann beschlossen, 3,5% für Verteidigung plus 1,5% für Infrastruktur. Mhm. Und die EU gibt ja vor, man, bis 1% vom GDP machen wir innerhalb von der Schuldenbremse, das, was drüber ist, kann man außerhalb machen. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, dass es auch gegenüber der Wirtschaft, jetzt der Rüstungsindustrie, wie Garantien gibt. Mhm. Und das bringt die Rüstungsindustrie auch dazu, Kapazität zu erhöhen. Mhm. Ich glaube schon, dass es Umdenken jetzt gibt. Mhm. Polen gibt 4,8% aus, Esten, glaube ich, 3,4%. Und ich glaube, das kommt jetzt auch in Deutschland, dass man mehr ausgibt.
Aber ich kann es gerade würde sagen, das sind eigentlich die Schlüsselländer, sind natürlich, also nein, das Schlüsselland ist Deutschland.
Ja.
Oder? Weil aus meiner Sicht, du weißt das sicher besser, die Russen nehmen nur ein Land ernst. Militärisch. Und das sind die Deutschen. Mhm. Also Polen, da lachen doch die Russen. Da können Polen so lange machen, wie sie wollen.
Ich bin jetzt nicht so sicher, weil Polen ist schon, wahrscheinlich kann man sagen, jetzt in Kontinentaleuropa, und vielleicht kann man noch England mit einschliessen, ist Polen heute wahrscheinlich die stärkste Armee.
Ja, aber ungeprüft.
Polen ungeprüft.
Die haben seit 200 Jahren nie einen Krieg gewonnen.
Haben 4 bis 5 Divisionen aufgebaut, haben eine Option für 1000 koreanische Kampfpanzer, haben Leopard bestellt, AS Abrams bestellt, sie haben den F-35, sie haben eine Verteidigung, die eine stabile territoriale Platte hat, wo aber drauf mobile Elemente sind. Eigentlich alles, eine weitreichende Wirkung, eigentlich alles, wie es braucht. Mhm. Ich glaube schon, dass Polen so stark ist, dass wahrscheinlich Russland nicht direkt Polen würde konfrontieren. Mhm.
Jetzt zu Amerika. Du hast letzte können Zusammenarbeit unterzeichnen, oder? Wo wir jetzt haben mit der National Guard von Colorado, was Sinn macht. Colorado ist ja von der Topografie her sehr, sehr ähnlich. Was versprechen ihr euch davon?
Wir brauchen Zusammenarbeit, wir brauchen den Austausch. Das ist in der Schweiz, oder? Wenn man Arzt ist, geht man an Ärztekongress. Mhm. Und wenn man Apotheker ist, trifft man Apotheker und Juristen treffen die Juristen.
Und die gehen in den Soldatenkongress.
Und als Armeechef hat man in der Schweiz keinen Armeechefenkongress.
Ja.
Als Armee. Also wir sind darauf angewiesen, dass wir die Erfahrung von der Erfahrung von anderen Ländern profitieren können. Colorado ist natürlich für uns wirklich geeignet, auch kulturell. Mhm. Wobei Themen sind, selbstverständlich geht es auch um Berge dann, aber Themen sind hauptsächlich, wird sie Cyber, ABC-Abwehr und das ist interessant, auch der F-35. Mhm. Weil über Colorado können wir zum Beispiel mit Vermont dann auch in Kontakt kommen, die haben den F-35. Das ist noch eine interessante Vorstellung. Wir haben bei uns zum Beispiel den Kanton Zug noch ein paar F-35
betreiben. Also es ist so wie vor 1874, oder? Wo eigentlich die kantonalen Truppen viel wichtiger gewesen sind als die Bundesarmee. Aber das ist natürlich bei den Amerikanern nicht so. Aber die National Guard von Colorado, wie gross ist denn die?
Ich weiss nicht, wie gross das die ist in Personalstärke.
Aber die ist also nicht so gross wie die Schweizer Armee, so schon nicht, oder?
Nein, das wahrscheinlich nicht, nein. Ja. Aber eben, hat auch, es gibt einen Haufen Gebiete, wo man sich austauschen kann. Es ist das Eingangstor auch für viel Wissen, was in den USA vorhanden ist.
Und jetzt rein von der Neutralität her, gibt es da kein Problem?
Das selbstverständlich, bevor man so etwas macht, prüft man das auch. Es gibt kein Problem. Es ist natürlich auch gut, weil es ist ein Staat von der USA, es ist nicht die USA selber. Mhm. Und das Konzept von diesen State Partnership Programs, wie das heisst, das ist ja schon alt. Das geht zurück bis 1993. Mhm. Und dort war das Ziel, dann diese neuen Demokratien, die sie aus der Sowjetunion gelöst haben, denen den militärischen Aufbau zu vereinfachen. Mhm. Es gibt über 100 Länder, über 100, die schon so ein Programm haben. Also wir sind nicht die Ersten.
Aber sind wir die Ersten Westeuropäischen?
Nein, gar nicht. Nein. So. Österreich hat auch schon eins.
Okay.
Österreich hat sogar Vermont als Partner.
Ja, das passt auch. Aber was ist für den Amerikaner ausgesehen? Was ist für die interessant? Oder was hast du jetzt für einen Eindruck? Was haben die für einen Eindruck von der Schweizer Armee?
Was ihn interessiert, das fast alle interessiert das immer, das ist unser Mobilmachungssystem, also das Miliz-Mobilmachungssystem. Das ist übrigens immer, wenn ich Besucher aus dem Ausland, das ist immer etwas, was man wirklich bewundert. Und wenn ich Besucher habe, ich war schon, sind wir am Mittwoch im Hinterrhein gewesen, ein Panzerbataillon am Montag eingerockt und am Mittwoch machen die schon Feuer und Bewegung. Und das könnte ich gar nicht glauben, dass die 2 Tage oder 3 Tage alles Material fassen, geht rauf verschieben und dort schon können in den erste Übung. Und das interessiert sehr stark. Auch unser Mobilmachungssystem, wir verraten ihnen ein Geheimnis. Wir sagen nicht, wie wir es genau machen, aber wir geben ihnen Hinweis auch, wie man so etwas aufbauen kann und wie man so etwas trainieren kann.
Also die können auch etwas lernen von uns. Also es ist nicht nur so, dass wir da als Bittsteller gehen und ein bisschen zuschauen, wie die Grossen das machen, sondern
unbedingt, ja.
Die können etwas profitieren.
Auch im Cyberbereich, da müssen wir uns überhaupt nicht verstecken. Mhm. Eben im Bereich ABC-Abwehr, Genierettung, da gibt ganz viele Bereiche, wo man etwas einbringen in der Partnerschaft.
Mhm. Jetzt noch zum Schluss vom Gespräch, ein bisschen so, wie soll ich sagen, persönlich, wobei es natürlich ist immer lustig, wenn ich persönlich rede, dann rede ich nämlich über Geschichte. Was ist deine Lieblingsschlacht in der Schweizer Geschichte?
Ja, das ist ziemlich klar. Also ich bin ein grosser, kann man sagen, ja, man kann sagen, Bewunderer vom General Dufour. Also erstens die Vielseitigkeit, die er hatte, aber auch als General. Und im Militär geht es ja darum, eigentlich möglichst zu gewinnen, ohne zu kämpfen. Mm-hmm. Und ich finde die Schlacht bei Giesecke spannend, weil General Dufour hat natürlich schon vorausgesehen, dass zum die Schweiz einen, dass es nicht auf zum Blutbad kommt. Und er hat dann als Handlungsrichtlinie erlassen, wir müssen siegreich aus dieser Schlacht rausgehen, aber ohne Vorwurf. Mm-hmm. Und Historiker sagen, dass es nicht einmal 100 Tote gegeben hat. Mm-hmm. Und das ist, kann man sagen, das ist eine militärische Meisterleistung.
Du als Militär, wie wichtig war das Militär in den letzten 700 Jahren, dass das Land überlebt hat? Muss man ja mal sagen, ist ja nicht normal. Wir sind einer der wenigen Kleinstaaten, die so lange überlebt haben. Alle anderen Kleinstaaten sind jetzt Teil von anderen, grösseren Ländern geworden, oder? Wie wichtig war das Militär? Wie wichtig ist, ich meine, die Schweiz hat eine sehr, sehr grosse militärische Tradition. Wie wichtig war
es? Es war immer wichtig, aber man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass wahrscheinlich bis 1798 zum Napoleon Truppen nur kantonal gewesen sind. Und dann hat man es erstmal dann über Sicherheit auch eidgenössisch geredet. Und es gibt eigentlich erst Städte, gibt es ja Schweizer Militär. Es ist 1848 oder 1874 dann auch, oder bei der Revision von der Verfassung. Dann eigentlich hat es eine eidgenössische Armee gegeben. Und die eidgenössischen Truppen, die haben wir dann erst 2004 abgeschafft. Und seitdem, aber wenn man zurückgeht, ich glaube vor allem in den zwei Weltkriegen ist die Schweizer Armee wichtig gewesen, einfach als zum zeigen, wir stehen da, wir sind neutral, wir sind bereit, uns zu verteidigen. Und früher selbstverständlich auch, aber früher ist natürlich auch das Söldnerwesen und früher sind wir auch überall ein bisschen gewesen.
Wobei das Söldnerwesen ist eben auch wichtig gewesen, um unsere Sicherheit zu sichern, oder? Das ist, was den Leuten nicht so bewusst ist, oder? Weil wir Söldner geschickt haben auf Frankreich, haben wir eigentlich den Schutz gehabt von den Franzosen. Was sehr wichtig war. Genau. Oder? Aber was ich auch noch interessant finde, von dem, was du gesagt hast, wegen 1848, ich glaube, das ist ja gerade umgekehrt. Also, und das ist den meisten Schweizer nicht bewusst. Die extrem katastrophale Erfahrung von der napoleonischen Besetzung hat ja dazu geführt, dass man gemerkt hat, die alte Eidgenossenschaft geht nicht mehr. Wir müssen zentralisieren. Und es ist ja von den Offizieren rausgekommen. Oder? Du weißt das sicher auch, oder? Langenthal war ja die erste grosse Versammlung von den Schweizer Offizieren. Und der Bundesstaat, da bin ich absolut überzeugt, der wäre gar nicht gekommen, ohne die militärische Überlegung, dass man unbedingt braucht eine Armee, weil man hat nicht mehr wollen, dass man einmal erleben. Und für mich ist das auch ein Zeichen, dass man jetzt auch zuversichtlich sein kann. Die Schweizer haben eigentlich immer so Zeiten gehabt, wo man gefunden hat, jetzt ist fertig mit dieser Armee, brauchen wir nicht, oder? Blablabla. Und dann haben sie schlechte Erfahrungen gemacht und dann ist es doch schnell gegangen. Es ist eigentlich sehr schnell gegangen. 1914 finde ich auch ein gutes Beispiel. Man hat doch eigentlich nicht mit dem Krieg gerechnet und die Schweizer Armee, ja, dank dem Wille war sie nicht schlecht vorbereitet, aber eigentlich auch lächerlich. Und dann ändert das wieder wahnsinnig. Also in dem Sinn können wir zuversichtlich sein. Thomas Jüssli, ich würde noch schnell etwas persönlich sagen. Ich finde, du hast das extrem gut gemacht als Armeechef, muss ich ehrlich sagen. Weil ich finde, du hast es ein bisschen erwähnt. Das Kommunikative ist meiner Meinung nach extrem wichtig. Und du bist wieder ein Gesicht von der Armee. Die Leute haben gemerkt, ja, da ist einer und der sorgt sich um unsere Wehrzukunft. In dem Sinne, ja, ich bedauere es ehrlich, dass du aufhörst, muss ich sagen. Aber wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Du bist noch wahnsinnig jung, also hast noch unglaublich viel Zeit vor dir. In dem Sinne, ja, das war es. Bern einfach spezial mit dem Thomas Jüssli, Chef der Armee, von der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war es, Markus Somm auf nebelspalter.ch. Heute aus dem Bundeshaus Ost in Bern. Danke vielmals. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Suisse, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditsuisse.ch